Diese Folge ist für dich, wenn du evidenzbasierte Fakten rund um Ernährung bei Endometriose möchtest. Wenn du wissen willst, wie es mit Gluten, Zucker, Soja und Milchprodukten bei Endometriose aussieht. Und diese Folge ist ebenso für dich, wenn du dich fragst, woran man ein mögliches gestörtes Essverhalten erkennen könnte. Und diese Folge ist ganz besonders für dich, wenn du wissen möchtest, wie es mit Endometriose in den Wechseljahren aussieht. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unverwechselbar, dein Podcast für die vermeintliche Achterbahnfahrt durch die Wechseljahre. Ich bin Katharina, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Ich unterstütze dich dabei, die unterschiedlichen Phasen der Wechseljahre mit dem nötigen Wissen, einer Prise Leichtigkeit und ganz viel Genuss zu erleben und zu gestalten. Erfahre, wie du dich optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen, aber auch schlechtes Gewissen, ständige Gewichtssorgen, Heißhungerattacken, Diäten und den ständigen Kampf gegen deinen Körper endlich hinter dir lassen kannst. Denn du bist mehr als eine Zahl auf der Waage oder im Kleideretikett. Und deine Wechseljahre eine Chance, dich ganz neu kennenzulernen. Denn du bist unverwechselbar. Entstauben wir gemeinsam die Mythen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperbild und deinen Essalltag. So schön, dass du hier bist. Also, let's go! Willkommen zu einer neuen Folge von Unverwechselbar. Ich habe mir heute wieder für ein Interview eine ganz, ganz tolle Frau und Kollegin eingeladen. Nämlich die Theresa Vierlinger. Liebe Theresa, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, danke, liebe Katharina. Ich freue mich voll, dass ich heute da sein darf und für die Einladung und glaube, dass wir heute sicher ein paar spannende Dinge bequatschen werden.
Ja, davon bin ich überzeugt. Theresa, stell dir doch mal kurz vor, ich habe jetzt ja schon gesagt, du bist der Kollegin, also sprich, du bist auch Diätologin wie ich, aber vielleicht magst du nur ein paar eben Worte verlieren, wer du bist, was du machst und ja, vielleicht erklär, wo man dich findet.
Ja, gerne. Theresa Vierlinger ist mein Name. Ich bin einerseits freiberufliche Diätologin in Wien, aber eine Praxis im 9. Bezirk und relativ frisch jetzt auch Lehrende an der FH in Wien eben und eben jetzt auch an der Ausbildung von den Studierenden beteiligt. Habe grundsätzlich so drei Schwerpunkte, wo eben einerseits die Frauengesundheit dazugehört, auf der anderen Seite eben Essstörungen, essgestörtes Verhalten und eben als dritten Schwerpunkt so die Magen-Darm-Gesundheit. Und eigentlich, obwohl man sagen würde, das sind so drei Schwerpunkte, finde ich eigentlich, dass die alle drei immer fast miteinander zu tun haben oder auch gemeinsam auftreten. Und deswegen finde ich es gerade dieses Gebiet so spannend und deswegen arbeite ich ja so gerne in diesem Bereich.
Ja, ich finde, das ist es sowieso, weil du das jetzt ja gerade sagst, das kommt irgendwie immer alles zusammen oder ja, ist immer irgendwie eine Verbindung da. Das ist sowieso meistens, finde ich, also gerade so beim menschlichen Körper, dass wir ja selten nur das eine anschauen oder nur das eine heranziehen oder behandeln sozusagen oder irgendwie unterstützen, sondern dass das sowieso immer so ein, ja, Zusammenhang da ist.
Absolut, ich glaube, es muss auch in diese Richtung viel mehr gehen, weil ich glaube, oft denkt man vielleicht so, okay, das ist jetzt so eine Erkrankung und dann gibt es da vielleicht eine spezifische Therapie, sei das jetzt irgendwie aus der Medizin oder die Ernährungstherapie, aber eigentlich ist es meistens der Zusammenhang von vielen Dingen, sodass man das sowieso nicht so linear betrachten kann.
Ja, absolut. Theresa, du hast ja gesagt, eben ein wie soll ich sagen, ein Standbein, sag jetzt mal, oder eben ein Schwerpunkt ist eben die Frauengesundheit. Und da, das nimmt ja einen großen Part eben auch in deinem Beratungsalltag ein. Und ich nehme jetzt auch eben dann als Lehrende an der Universität oder eben an der Fachhochschule. Warum ist dir dieses Thema denn so wichtig?
Also ich bin nach wie vor nicht nur der Überzeugung, sondern es ist auch so, das wissen wir aus wissenschaftlichen Daten, dass einfach Frauen in der Forschung meistens unterrepräsentiert sind. Das ist einerseits so ein Grund, warum mir das Thema so wichtig ist, wirklich auch da Evidenz voranzutreiben und eben Frauen oder eben weiblich gelesenen Personen einfach auch entsprechende Therapiemöglichkeiten anzubieten, die wirklich auch individuell auf sie zugeschnitten sind. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite ist einfach, dass durch meine Arbeit, die ich schon auch gemerkt habe, dass obwohl es mittlerweile schon viel besser ist und schon viel mehr darüber gesprochen wird oder zum Beispiel eben bei gewissen Erkrankungen auch eben dieser Prozess, bis es wirklich zu einer Diagnose kommt, das ist schon viel kürzer wie früher. Aber dennoch ist es eben so, ich kann es jetzt vielleicht nur anhand von einem Beispiel einmal nennen, wo ich eben vor ein paar Wochen Workshops an einer Schule angeboten habe. Mit Jugendlichen, die waren so im Alter zwischen 15 und 17. Und da ist es halt um die Themen einerseits gegangen, eben PCOS, Endometriose, einfach mal nur so ein bisschen Aufklärung, was ist das? Und obwohl wir eigentlich statistisch wissen, zum Beispiel bei PCOS, es ist ja trotzdem 20% der Frauen sind circa betroffen, bei der Endometriose sind es 10%, hat so ganz wenig Wissen über diese Erkrankungsbilder gegeben. Und ich finde auch, das ist auch was, was viel mehr in die unter und in die Gesellschaft einfach auch gebracht werden muss, dass man überhaupt einmal ein Verständnis dafür hat.
Ja, absolut, absolut. Also da bin ich ganz bei dir. Eben jetzt, also du hast das jetzt mit Jugendlichen angesprochen, aber ich finde, das ist ja eigentlich quer durch die Lebensspanne, sage jetzt mal, der Lebensalter, dass es ja auch vielleicht da eben Frauen oder weiblich gelesene Personen gibt, die gar nicht mehr menstruieren, aber trotzdem sagen, man hätte das gewusst, ja. Oder man mir hat eben gerade mit Endometriose etc. oder auch mit Wechseljahren, mit Zyklusbeschwerden und so, die ja dann auch oft sagen, na, bei uns war das überhaupt kein Thema, ja.
Absolut, stimme da 100% zu. Es zieht sich eigentlich durch jede
Ja.
Lebensspanne durch.
Ja. Theresa, du hast ja vor kurzem ein, ich würde jetzt einmal sagen, ein ziemlich großes Projekt präsentiert von dir. Denn du hast ein Buch geschrieben. Worum geht es denn da und für wen ist denn dieses Buch interessant, sage ich jetzt mal?
Ja, das stimmt ja tatsächlich im Anfang Juni ein Buch zum Thema Ernährung bei Endometriose rausgebracht. Das ist so ein ziemlich großes Projekt, vor allem im Jahr 2025 gewesen. Ich habe das gemeinsam mit dem Facultas Verlag geschrieben und das hat schon auch mehrere Hintergründe gehabt, die mir besonders wichtig waren. Und das ist einerseits einmal, dass gerade beim Bereich der Endometriose so viel Falschwissen und so viele Mythen oder halt einfach nur so Halbwahrheiten herumkursieren, sodass ich einfach auch in der Praxis oft merke, dass Frauen so unglaublich verunsichert sind. Deswegen war es mir einfach auch mal wichtig, da quasi so den aktuellen Stand der Wissenschaft aufzuzeigen und wirklich auch mit Quellen und eben mit wissenschaftlichen Daten zu belegen, warum gewisse Dinge eine gewisse Wahrheit haben, andere vielleicht aber überholt sind oder was eigentlich so diese Einflussfaktoren sind und wie wenig diese Pauschalaussagen oder eben auch so dieses Schwarz-Weiß-Denken da eben bringt. Das war so der eine Grund, Aufklärung. Und der zweite war tatsächlich auch, dass Endometriose ist generell einfach eine super teure Erkrankung. Da gibt es ganz viele Behandlungsmöglichkeiten, die wir zwar haben, auch zum Beispiel komplementär gesehen im Sinne von Physiotherapie und Ernährungstherapie und Akupunktur. Das sind aber oft einfach wirklich enorme Kosten, die für Betroffene entstehen. Und Ernährungstherapie ist im Moment immer noch so, dass es nicht im ASVG verankert ist. Das heißt, ohne Zusatzversicherung ist es eigentlich nichts, was von der Kasse refundiert wird. Deswegen können sich das viele Frauen auch vielleicht gar nicht leisten. Und da war es mir einfach wichtig, trotzdem in einem Buch einmal das trotzdem zu verschriftlichen, damit jeder oder fast jeder einfach auch, jede eigentlich, den Zugang hat, sich auch evidenzbasierte Informationen zu holen.
Voll cool. Also voll cool in dem Sinne, dass du es geschrieben hast. Nicht voll cool, dass das so ist, dass das manche nicht leisten können. Also ich glaube, das ist egal. Und ja, da bin ich also auch ganz bei dir, weil gerade mit diesen Falschwahrheiten, das ist ja etwas, was also dir wahrscheinlich ganz, ganz häufig begegnet oder uns halt häufig begegnet, auch, also sei es jetzt auf Social Media oder halt auch mit, was ich oft merke, ist, womit dann die Betroffenen in eine Beratung kommen und halt dann sagen, ja, das habe ich im Internet gelesen oder den Zettel habe ich irgendwo bekommen und da stellt es mir halt dann meistens die Haare auf, wenn es dann irgendwelche, ja, Listen immer noch gibt mit, weiß ich nicht, erlaubt und verboten oder, weiß ich nicht, gut und weniger gut verträglich oder wie auch immer, wo ich mir immer denke, na, wir können das nicht so pauschal irgendwie den Leuten mitgeben. Also deshalb finde ich das auch ganz, ganz toll.
weil es eben so wichtig ist, dass man da, gerade wenn man davon betroffen ist, und das ist ja, wie sagt man oft, so ein Chamäleon, irgendwie diese Erkrankung, dass man da eben dann wirklich auch gute Informationen hat und eben, wie du richtig sagst, dass das evidenzbasiert ist und dass man halt auch diese Verunsicherung bei den Betroffenen oder auch bei Angehörigen, sage ich jetzt mal, rausnehmen kann. Jetzt hast du ja schon gesagt, mit eben, also Ernährung ist ja dieses Hauptthema von dem Buch. Welche Rolle kann denn die Ernährung bei Endometriose, ich sage jetzt mal, realistischerweise spielen? Und wo, vielleicht da, wo werden immer aus deiner Sicht eben so, weiß ich nicht, also Unsicherheiten irgendwie weitergegeben oder halt so Versprechen oder große Versprechen irgendwie gegeben, die vielleicht, also hinsichtlich Ernährung und Endometriose, die vielleicht eben einerseits evidenzbasiert, aber auch praktisch gesehen gar nicht möglich sind.
Du erwähnst da eh schon ein ganz wichtiges Wort und das ist das realistischerweise, weil es ist schon so, dass eben die Ernährung deswegen auch einen Baustein von der Therapie darstellt, weil durch die Ernährung schon gewisse Entzündungsfaktoren moduliert werden können. Das heißt, was ich zuführe, hat ja immer irgendeine gewisse Wirkung im Körper und da kann ich sehr wohl auch dafür sorgen, dass ich mit der Ernährung unterstütze, dass da einerseits eher ein antientzündliches Milieu herrscht. Und das sieht man auch tatsächlich, dass Betroffene, die gewisse Ernährungsweisen eben auch haben. Vor allem, sie merken es oft stark, wenn es halt zum Beispiel davor eben anders war, dass es sehr wohl eben eine Auswirkung haben kann, zum Beispiel auf die Periodenschmerzen oder wenn bei der Endometriose ist ja ganz oft eine Kombination eben auch mit Verdauungsbeschwerden, mit Reizdarmsyndrom, Unverträglichkeiten, dass dadurch natürlich ein ganz großer Therapieerfolg auch erzielt werden kann über die Ernährungstherapie. Aber was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, die Therapie von der Endometriose ist immer multimodal. Das heißt, wenn einer Frau gesagt wird, ja, du musst jetzt eh nur ein bisschen auf die Ernährung schauen und dann wird das schon, dann ist das halt einfach nicht so, weil das ist halt einfach eine Erkrankung, wo halt gewisse Herde im Körper herumschwirren, die halt einfach Östrogen feuern und die halt einfach auch gewisse Entzündungen machen. Und da ist es einfach überholt zu sagen, ah, nur mit der Ernährung kann man das jetzt alles richten. Es kommt immer auch ein bisschen auf den Schweregrad von der Endometriose an, auch was es hinsichtlich von den Therapien schon gemacht worden ist. Es braucht oft, oder ganz viele Frauen haben auch eine kombinierte hormonelle Therapie, vor allem wenn zum Beispiel ein Kinderwunsch noch da ist oder eben erst auch später geplant ist. Es gibt auch Frauen, die haben keinen Kinderwunsch, aber trotzdem sind die Schmerzen so stark und über die Ernährung ist es vielleicht nicht so, dass sie es so weit runterdrücken können, dass es im Alltag bewältigbar ist. Also es braucht ein total multimodales Konzept. Und ich finde, es ist auch immer ganz wichtig, am Anfang zu kommunizieren. Die Ernährung ist ein ganz wichtiger Baustein, mit der kann man sehr viel machen, aber es ist nicht quasi das Rätsels Lösung für alles quasi, sondern es ist immer was Interdisziplinäres dann.
Genau, also da ist ja viele Betroffene eben, also es ist ja dieser Hype von, also nicht Gluten, Zucker, Milchprodukte und eben Soja sind meistens so diese vier Bösewichte, sag ich jetzt einmal, die irgendwie gestrichen werden oder die empfohlen werden zu streichen. Aber wie ist denn da eigentlich jetzt eben die Datenlage? Also und kann dieses Weglassen überhaupt sinnvoll sein?
Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man auch all diese Empfehlungen jetzt ein bisschen zerpflückt und wirklich so auf den wissenschaftlichen Gehalt prüft, weil es ist zum Beispiel so, wenn wir jetzt einfach mal nur das Thema Gluten hernehmen. Es gibt diese Empfehlung von ganz vielen. Ich weiß auch, dass das viele MedizinerInnen aussprechen. Aber wenn man sich anschaut, wo diese Empfehlung herkommt, dann basiert das auf einer italienischen Studie, die 2012 gemacht worden ist, wo man eben einer Gruppe von Frauen mit Endometriose gesagt hat, ernährt sich glutenfrei und dann hat man quasi geschaut, wie sich das auf den Periodenschmerz ausgewirkt hat. Und man hat tatsächlich in der Studie gesehen, es war jetzt keine sonderlich große Studie, aber ich glaube trotzdem zwischen 200 und 350 Leuten so herum, hat man eben gesehen, dass eben drei Viertel davon tatsächlich eine positive Beeinflussung gehabt hat hinsichtlich der Periodenschmerzen. Das steht im Abstract, also das ist so das Erste, was man sieht, wenn man die Studie findet. Der Volltext, für den müsste man zahlen, das machen viele nicht. Wenn man aber reinklickt in den Volltext und wirklich auch die Zugriffsrechte hat, dann sieht man eben, dass einerseits ein Viertel von allen Frauen die Studie überhaupt abgebrochen haben aufgrund von Nebenwirkungen. dass davor keiner oder keine eigentlich auf Zöliakie getestet wurde, also eine Autoimmunerkrankung, wo ich Gluten tatsächlich nicht konsumieren darf. Und es hat auch keine
Ja.
Kontrollgruppe gegeben. Und die Gefahr ist da immer, dass es, wenn es keine Kontrollgruppe gibt, dass es einfach zu diesen sogenannten Nocebo-Effekten kommt oder Placebo eben, dass ich eben, weil ich ja jetzt etwas gemieden habe, das Gefühl habe, okay, das tut mir wirklich nicht gut. Deswegen empfehlen die neueren Studien eigentlich auch schon nicht pauschal einfach Gluten zu meiden, sondern ein bisschen genauer hinzuschauen, zu schauen, ob eventuell noch was anderes dahinter steckt. Und das, was ich in der Praxis einfach ganz oft sehe, ist, dass es nicht das Gluten ist, wo Frauen häufig darauf reagieren, sondern das sind oft gewisse Kohlenhydratketten, die nennen sich Oligosaccharide. Und die hat man tendenziell in glutenhaltige Getreidesorten wie Weizen und Roggen mehr drinnen, wodurch Frauen öfter dann darauf reagieren, aber eher mit Verdauungsbeschwerden, mit einem Blähbauch, Stuhlveränderungen eventuell. Und dass das oft gar nichts mit Gluten zu tun hat.
Wenn man jetzt, Theresa, jetzt schon bei diesem Gluten-Thema sind, dann muss ich da jetzt kurz trotzdem nochmal reingrätschen. Du hast es jetzt gerade so schön gesagt, dass eben in dieser Studie, obwohl die jetzt nicht, wie soll ich sagen, unbedingt wissenschaftlicher Goldstandard war, eben rausgekommen ist, dass manche davon profitiert haben. Aber ich glaube, was vielen nicht bewusst ist, und ich nehme an, das wirst du auch in deinem Alltag immer wieder merken, ist, dass dann Menschen sagen, na, jetzt habe ich das weggelassen, also jetzt egal, ob ich von Endometriose betroffen bin oder nicht, aber einfach generell, ja, ich lasse jetzt das und das weg. Und jetzt geht es mir besser. Und ich glaube, was da viele vergessen ist, gerade jetzt beim Thema Gluten zum Beispiel, na klar, wenn, also klar, unter Anführungszeichen, wenn ich das jetzt weglasse, dann bin ich ja, muss ich mir ja viel mehr damit auseinandersetzen, was esse ich denn überhaupt? Oder wie komme ich denn jetzt zu meinem Essen? Oder was ist denn da überhaupt drinnen? Das heißt, ich kann ja nimmer, wie es bei uns in Österreich ist, einfach mir nichts, dir nichts in irgendeiner Bäckerei, in einen Supermarkt oder sonst wo reingehen und mir, ohne das zu werten, das schnelle, die Topfengulatschen, die Wurstsemmel oder sonst was holen, oder irgendein Bäcker, weil ich eben ja wahrscheinlich nicht so schnell zu einem glutenfreien Gebäck oder zu einer glutenfreien Variante oder eben Alternative komme. Und deshalb glaube ich, eben setzt man sich ja ganz mehr, also, oder viel mehr damit auseinander, ganz anders damit auseinander und ernährt sich wahrscheinlich allgemein anders oder eben in einer gewissen Abstufungen anders. Und dadurch fühlt man sich, glaube ich, auch anders. Oder wie hast du das oder wie bemerkst du das in der Praxis?
Genau, würde 100% so unterschreiben. Also ich sehe ja dann oft vom Ersttermin quasi ein Ernährungsprotokoll und das sieht man ganz oft, dass quasi, wenn dann vielleicht wirklich schon eine glutenfreie Ernährung umgesetzt wird, weil einfach diese Empfehlung irgendwie von einer anderen Person schon gegeben worden ist, dann sieht man, dass dann oft trotzdem nährstoffreiche Mahlzeiten, die gegessen werden, weil dann halt vielleicht mit Quinoa, mit Buchweizen, mit Amaranth, das sind ja per se grundsätzlich nährstoffreiche Getreidesorten. Aber die Frage ist halt, braucht es tatsächlich wirklich da eine glutenfreie Ernährung dafür oder könnt ihr genauso nährstoffreich essen und Gluten konsumieren und genauso auch diesen Effekt haben? Wobei ich aber trotzdem auch sagen würde, wenn eine Frau tatsächlich diesen Eindruck hat und damit gut fährt, ich bin die letzte Person, die sagt, man darf das nicht machen, aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, das kritisch zu beleuchten, weil es für viele so viel Druck erzeugt und einfach auch die Lebensqualität oft so stark einschränkt und das Gefühl hat, ich muss was komplett meiden.
Absolut, und wie du jetzt gerade sagst, eben Lebensqualität, dass es ja dann wirklich bei manchen auch so ist, dass die ja dann teilweise, weiß ich nicht, Einladungen ausschlagen, irgendwo hingehen, essen oder eben, ja, ich sage jetzt mal, das Sozialleben dann auch irgendwo ein bisschen drunter leidet. Und da habe ich dann ist halt die Frage so, okay, habe ich jetzt tatsächlich was gewonnen, dadurch, dass ich mich eben so eine Restriktion auferlege, die vielleicht eben oder ich sage jetzt mal datenlagetechnisch gar nicht unbedingt notwendig ist.
Genau.
Genau, jetzt haben wir das Gluten gehabt. Weiß nicht, ob du, ich bin jetzt erst reingekretscht. Magst du zu eben hinsichtlich Zucker, Milchprodukte, Soja da auch noch irgendwie was sagen oder ja, was gibt es da zu wissen?
Sehr gerne, sehr gerne. Ich glaube, das sind nicht wichtige Themen. Und ich beginne vielleicht von hinten mit dem Soja. Das macht nämlich oft, wenn man es das erste Mal hört, Sinn. Es ist nämlich so, im Soja haben wir gewisse Stoffe drinnen, die nennen sich Phytoöstrogene oder Phytoserms, und die können an körpereigene Östrogenrezeptoren andocken. Jetzt habe ich ja vorher schon gesagt, quasi Endometriose, dann wird da Östrogen von den Herden quasi auch produziert. Dann würde man sich ja denken, okay, wenn ich jetzt eh schon mehr Östrogen habe und das Östrogen im Übermaß macht ja auch Schmerz, warum sollte ich dann quasi über Phytoöstrogene noch mehr Östrogen zuführen? Das kann ja nur negativ sein. Und da ist es aber tatsächlich so, das hängt immer davon ab, wie diese Phytoöstrogene wirken, je nachdem, wie unsere körpereigenen Spiegel gerade sind. Wenn wir viel Östrogen haben, dann ist es wahrscheinlich, das weiß man noch nicht genau, aber es ist wahrscheinlich eher so, dass diese Phytoöstrogene sogar andocken können an die Rezeptoren des körpereigenen ein bisschen abschwächen und dadurch eher einen positiven Einfluss haben. Umgekehrt, wenn zu wenig Östrogen da ist, zum Beispiel Wechseljahre in die Richtung, kann man auch mit Phytoöstrogene super arbeiten, um den Effekt ein bisschen auszugleichen. Also es ist deswegen, gerade wenn man Soja in Form von Lebensmitteln konsumiert, ist es ein absolut sicheres Lebensmittel. Ich würde es im Moment noch nicht in Form von einem Nahrungsergänzungsmittel empfehlen, einfach weil uns die Daten fehlen. Ich hoffe, dass die Daten kommen werden, weil per se wäre es eine sehr spannende therapeutische Grundlage, die man machen könnte, aber da fehlen uns per se einfach noch die Daten. Was
Voll
den
spannend,
Zucker
ja.
angeht, also um das Thema Zucker einfach da noch aufzugreifen, das ist auch immer spannend, weil da wird ja oft gesagt, also bei Endometriose muss es auf jeden Fall zuckerfreie Ernährung sein, weil der Zucker fördert die Entzündungsprozesse und wegen Blutzuckeranstieg etc. Und das ist ein ganz ein schwieriges Thema, finde ich, weil eigentlich gibt es keine einzige Studie, die in irgendeiner Weise sagen würde, dass Zucker Endometriose befeuert. Was man schon sieht, ist, dass westliche Ernährungsformen tendenziell eher negativer wirken könnten. Aber da ist es jetzt per se die Ernährungsform an sich. Wenn ich immer zu wenig Nährstoffe, vor allem die Mikronährstoffe, zuführe, Antioxidantien, zu wenig Ballaststoffe, ja, und gleichzeitig vielleicht viel Zucker konsumiere, dann könnte man sagen, ist es möglicherweise ein Ernährungsmuster, das entzündungsförderlich herwirkt im Vergleich zum Ernährungsmuster, das eben sehr nährstoffreich ist. Aber was ich auch immer den Frauen mit Endometriose sage, ist, es ist nicht der Zucker das Problem. Wenn quasi die Grundbasisernährung nährstoffreich ist, dann hat der Körper überhaupt kein Problem damit, wenn dann auch als Fun Food einfach auch Zucker gegessen wird. Und da ist oft der Genuss und die Lebensqualität, die vielleicht dadurch entsteht, sicherlich positiver zu sehen, wie quasi ein ganz starker Verzicht mit Restriktionen, die er mir dann erst recht wieder stresst.
Ja, voll. Also da bin ich auch ganz bei dir, weil das eben, also gerade dann auch wieder dieses, ich muss alles wegstreichen und der Genuss bleibt eben irgendwo auf der Strecke. Das, also ich glaube, da gibt's eben, geht es ja darum, eben, wie du das ja gesagt hast, so einen Mittelweg zu finden, eben einmal so anzuschauen. Deswegen macht es ja Sinn, eben eben einer Diätologin, einen Diätologen zu gehen, jemanden, der da wirklich ja, drauf spezialisiert ist oder halt einfach eben entsprechend geschult ist, dass man da mal gemeinsam einen Blick auf einen Essalltag wirft, auf eine Lebensmittelauswahl, Nährstoffauswahl etc., aber dass man eben nicht eben in diesem eigene Regie anfängt, irgendwas zu streichen.
Genau. Das Gleiche gilt eigentlich auch für die Milchprodukte, weil wenn man sich auch die Empfehlung anschaut, es kommt meistens aus einer Region, wo insgesamt oder eigentlich schon weniger Milchprodukte konsumiert werden. Und das Problem an der Empfehlung ist aber eigentlich, da ist absolut gar keine wissenschaftliche Grundlage dahinter, die das halten würde, dass quasi Milchprodukte negativ wirken würden. Sogar eher das Gegenteil. Es gibt noch keine Interventionsstudien zur Endometriose, aber es gibt große Meta-Analysen, die zeigen, dass Milchprodukte entweder einen neutralen Effekt im Hinblick auf die Entzündungen haben oder sogar einen leicht günstigen, also im Sinne von, dass sie die Entzündungen reduzieren, vor allem wenn man Milchprodukte konsumiert, die beispielsweise Milchsäurebakterien drinnen haben, also eben Joghurt, Kefir, Buttermilch, Sauermilch, alles was in den Bereich reinfällt, weil sie eben auch aufs Darmmikrobiom wirkt. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man weiß, dass Calcium insgesamt, also der Mikronährstoff, Entzündungen auch reduzieren kann und eben auch Periodenschmerzen positiv beeinflusst. Und Milchprodukte sind heute halt eigentlich die wichtigste Kalziumquelle. Das heißt, wenn jetzt eine Frau dann sagt, ich streiche jetzt alle Milchprodukte, dann ist es in ganz vielen Fällen so, dass man dann im Ernährungsprotokoll auch sieht, dass da einfach ein Kalziumdefizit da ist, wenn es jetzt nicht insbesondere mit einem Nahrungsergänzungsmittel ausgeglichen wird oder ganz stark darauf geachtet wird, dass dann das Kalzium über andere Quellen zugeführt wird. Und deswegen auch da, das muss man sich im Detail anschauen. Aber alleine zu sagen, quasi Milchprodukte wären entzündungsförderlich, das ist schlichtweg einfach falsch.
Dankeschön. Danke, dass du das sagst, weil das ist etwas, ja, ich glaube, das also hört man halt in Bezug auf oder im Zusammenhang mit Endometriose ganz oft, am meistens bei Hashimoto, aber halt so allgemein auch immer wieder dieses Milchprodukte eben wie schlecht in der Zahn und ja. Also ja, jetzt haben wir das einmal, glaube ich, ganz gut. Oder hast du das sehr, sehr gut eingeordnet, was da wirklich auch eben mit diesen Empfehlungen anzufangen ist, unter Anführungszeichen. Und du hast ja vorher gesagt, eben, also dass die Frauengesundheit einerseits so ein Standbein ist oder ein Schwerpunkt, aber eben auch Essstörungen oder gestörtes Essverhalten. Und gerade, das würde mir auch noch interessieren, was bemerkst du dann, gerade wenn da Betroffene jetzt eben vielleicht von Endometriose sind, dass die so gerade mit diesen eben nicht evidenzbasierten Empfehlungen schon so eine Tendenz zu einer Essstörung haben? Wie siehst du das in der Praxis?
Genau, das kann in beide Richtungen gehen. Also einerseits ist es eben so, gerade durch ganz viele restriktive Empfehlungen oder eben auch Umsetzung von diesen Empfehlungen kommt es ganz oft eben auch schon zu einem essgestörten Verhalten. Es wird ganz viel darüber nachgedacht, wie kann ich essen, wann kann ich das jetzt essen oder habe ich da jetzt was falsch gemacht. Geht auch oft schon ein bisschen so in eine orthorektische Richtung. Und diese Themen muss man aufgreifen. Ich glaube, da geht es einerseits schon viel um Aufklärung und andererseits so bei eben auch Frauen zu empowern, sie quasi das auch wieder zurückzuholen im Sinne von, wenn man es ausprobiert, in welche Kombinationen, vielleicht wie gewisse Dinge ganz normal gehen, ohne dass sie jetzt irgendwie sofort einen Schmerzschub oder was auch immer erzeugen. Also einerseits merke ich eben schon das, dass es oft schon einfach einen Tick zu viel ist, ein Tick zu viel gesunde Ernährung unter Anführungszeichen. Das ist das eine und das andere, aber auch, das zeigen auch Daten. Ich weiß, ich komme halt ganz oft mit Daten daher, aber ich glaube, das ist trotzdem mal wichtig, dass man einfach merkt, wie wir arbeiten, dass einfach Frauen mit Endometriose auch ein höheres Risiko haben für eine Essstörung, tendenziell eher zum Beispiel auch in Richtung Binge-Eating-Essanfälle, mit dem Hintergrund, dass Essen einfach oft eine Coping-Strategie ist, um mit Schmerz umzugehen. Und trotzdem auch quasi die Dopaminausschüttung, die damit eben einhergeht, dann wiederum dazu führt, dass ich besser mit dem Schmerz umgehen kann und sich dadurch auch oft so ein dysreguliertes Essverhalten einfach einstellt. Und deswegen muss man das immer im Hinterkopf haben. Was lösen Empfehlungen beim Gegenüber aus? Und auch, wenn es zum Beispiel schon in so eine Richtung geht, dass da oft quasi die Therapie, vor allem die Ernährungstherapie, darauf aufbaut, zuerst einmal die Essstörung eben auch gut in den Griff zu kriegen, bevor man sich da jetzt nur damit beschäftigt, was den ganzen Tag irgendwie im Hinblick auf die Endometriose gegessen werden könnte.
Das ist so spannend, ja, weil alles, was du sagst, ist eben, also trifft ja für die Endometriose zu, aber auch für einige andere Erkrankungen oder ich sage jetzt mal Lebenssituationen. Ja, also da und da unterschätzen wir halt oft, vor allem auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, eben so vielleicht jetzt sage ich mal schnell gesagte Empfehlungen, egal von wem die jetzt kommen. Ja, wir unterschätzen da glaube ich häufig, auch wenn es die Personen vielleicht mit besten Wissen und Gewissen machen und auch nur unterstützen wollen, aber was das wirklich dann auch auslösen kann, eben gerade wie du sagst, dass das eben in ein gestörtes Essverhalten irgendwie gehen kann, dass wir ja oft eben mit, also ich glaube, das ist vielleicht, dass man das auch noch kurz einmal sagt, weil wenn wer sagt, lass den Zucker weg oder lass das Gluten weg, viele wissen ja gar nicht, wo ist das drinnen, was heißt jetzt Zucker weglassen, weil im Endeffekt ist jedes Kohlenhydrat der Zucker, heißt es jetzt, okay, ich muss mir jetzt kohlenhydratfrei ernähren und so. Also ich glaube, das ist vielen ja gar nicht bewusst, wenn man so eine schnelle Empfehlung gibt, eben was sie da damit auslösen und dass die Betroffenen dann halt tatsächlich wirklich ja oft verzweifelt sind und dann vielleicht genau, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, eher vielleicht in einen Essanfall reinkippen, ja, oder eben zuerst alles weglassen und dann aber das irgendwie kompensieren.
Genau, absolut richtig.
Ja. Du arbeitest ja eben, wie gesagt, mit den Menschen, die da die Essstörungen haben. Woran erkennt man denn eben, was ich jetzt ja gerade schon gesagt habe, so dass aus gut gemeinten Ernährungsanpassungen, eben auch so ein problematisches Essverhalten wird. Also jetzt nicht du, sagst du jetzt mal in deiner Praxis, sondern vielleicht auch Betroffene, wo sie merken, okay, irgendwie geht das vielleicht in eine falsche Richtung.
Also was ich in der Praxis gern mache, ist natürlich Fragen zu stellen, aber das sind auch Fragen, die man sich jetzt vielleicht für sich selber dann auch beantworten kann. Und das ist ja halt ganz viel so auch, seit wann ist denn zum Beispiel Essen so ein großes Thema in meinem Kopf, dass man wirklich dort den Kopf drüber zerbreche. Also nicht mehr im Sinne von, hey, es macht mir Spaß, mich mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Ich finde, da muss man schon auch abgrenzen, dass das ja auch schön sein kann, einmal zu sagen, hey, ich widme mich da mir selber, ich schaue, was man zubereiten kann, etc. Vor allem, wenn das mit positiven Gefühlen verbunden ist, aber gerade wenn es dann überschwappt in schlechtes Gewissen, Angst vor gewissen Lebensmitteln, Frust, weil man vielleicht etwas nicht umsetzen hat können, dann aber auch zum Beispiel Hunger und Sättigungswahrnehmung, dass das schon vielleicht schwieriger wird, dass dauernd Heißhunger da ist, dass es vielleicht auch schon zu Essanfällen kommt. Also das sind schon durchaus Fragen, die man sich im Hinterkopf einfach schon mal stellen kann, wie viel das Thema einfach auch schon im Kopf einnimmt.
Absolut, absolut. Und wahrscheinlich jetzt gar nicht nur eben auf Endometriose irgendwie hin gesehen, sondern wirklich allgemein, also dass man sich gern diese Fragen einmal stellen kann. Und ich nehme an, den Satz kennst du auch, ich beschäftige mich mit Ernährung, dass man dann auch mal ein bisschen hinterfragt, ja eben, wie du gerade gesagt hast, ja, wie viel ist das Beschäftigen oder ist das schon fast irgendwie so ein akribisches, ich schnappe jede, weiß ich nicht, jede Information, jeden Artikel, jeden Podcast, jedes Reel irgendwie auf und glaubt, dass das jetzt das Alleinige, auf das muss ich mich fokussieren, ist ja.
Genau, und ich glaube einfach auch, dass genau das ein Punkt ist, wo man eben, wenn man jetzt einmal so quasi überlegt, wie viel Raum das das einnimmt und wo das quasi dann vielleicht aber schon wirklich Empfehlungen sind, die vollkommen überhöht sind, wo man halt merkt, ja, es ist eh fein, sich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen, aber wo es vielleicht einfach zu viel ist und vielleicht gar nicht notwendig und es eventuell auch mein Sozialleben schon so massiv beeinträchtigt.
Absolut, absolut, weil das ist ja dann etwas, wo man häufig dann auch gar nicht mehr weggeht oder eben, wie ich vorher gesagt habe, Einladungen absagt oder halt dann überall irgendwie auftaucht mit den, ich sage jetzt mal, mit den eigenen Tappergeschirren und Glaserln und hin und her und halt eben das gar nicht, eben gar nicht mehr sehen, irgendwo entspannt wo hinsetzen kann, ja. Genau. Gibt es dann irgendwie auch so, das ist jetzt eh vorher schon ein bisschen angesprochen, aber irgendwie so besondere Herausforderungen für Betroffene, beziehungsweise auch in der Zusammenarbeit, wenn halt Endometriose und eine Essstörung oder Vorgeschichte mit einer Essstörung irgendwie gleichzeitig bestehen? Wie siehst du das in der Praxis?
Also ich finde es umso wichtiger, dass man mal diese Dinge erfragt. Also ich merke schon, dass viele, die sehen von sich aus oft schon kommunizieren so, dass es vielleicht einmal eine Essstörung wie eine Anorexie, also eine Magersucht vielleicht in der Jugend oder so geben hat. Also gerade schon auch so gewisse Essstörungsbiografie zu machen, das finde ich wichtig, das mal abzuklären. Aber eben gerade wenn eine Essstörung quasi sogar vielleicht eine aktive da ist oder auch ein essgestörtes Verhalten, dann finde ich, geht es meiner Meinung nach in erster Linie oft eher darum, einmal quasi das Essverhalten zu normalisieren. Weil meistens ist es so, wenn eine aktive Essstörung da ist, dann kann ich zwar vielleicht schon sorgen für einen gewissen Zeitraum, verändere ich vielleicht meine Ernährung, versuche das stark auf die Endometriose anzupassen oder was auch immer, aber es wird halt einfach vermutlich keine Nachhaltigkeit haben, weil einfach die Essstörung mich immer weiter beeinflussen wird. Und das ist definitiv was, was man auch in Kombination mit der Psychotherapie bearbeitet, definitiv. Aber da geht es oft in der Ernährungstherapie auch zuerst einmal darum, das aufzuarbeiten und noch gar nicht so sehr nur in die Endometriose abzutauchen. Ich mache das zwar schon ganz gerne auch kombiniert und lasse gewisse Inhalte natürlich schon einfließen, weil man es jetzt nicht getrennt voneinander betrachten muss. Aber ich würde sagen, eine Herausforderung ist natürlich, dass es den Therapieprozess einfach verlängern wird. Und das muss jetzt nichts Schlechtes sein. Es ist ja auch oft schön, wenn man da quasi eine längerfristige Zusammenarbeit hat. Aber eben, das ist halt oft nicht ein Thema, das man mit ein, zwei, drei Sessions dann abgehakt hat, sondern was wirklich vielleicht über mehrere Monate oder sogar eben Jahre sich ziehen kann.
Absolut, ja. Jetzt haben wir sehr viel über die Endometriose gesprochen, weil du ja dieses Buch geschrieben hast. Du darfst mir jetzt nochmal verraten, wie das Buch überhaupt der Titel des Buches ist. Also, ich gebe es dann eh in die Shownotes, aber wie heißt denn das Buch überhaupt?
Das heißt Ernährung bei Endometriose. Das ist kein Fancy-Titel, sondern eigentlich genau das, was das Buch machen soll. Ernährung bei Endometriose.
Ist ja gut, straight und klar, und somit weiß ich, was mich erwartet. Find ich auch gut, genau. Aber also ich gebe auf jeden Fall den Link zum Buch in die Shownotes rein. Ich würde aber gerne nur jetzt eben sozusagen weg von der Endometriose in dem Sinne auch noch kurz ja, mit dir besprechen, was es immer generell für Bedeutung hat, eben so ausreichende Energieversorgung zu haben, vor allem auch halt im Hinblick auf Zyklus und Hormone allgemein. Jetzt gar nicht, dass da irgendein, ich sag mal, Krankheitsgeschehen oder Diagnose irgendwie vorliegt, sondern einfach so, was wir generell auch tun sollten. Wie siehst du das da?
Versuche da jetzt mal ein paar Punkte einfach rauszugreifen, weil da könnte man natürlich wahrscheinlich jetzt 3 Stunden drüber reden, was Hormone mit Nährstoffen zu tun haben. Aber einerseits ist zum Beispiel so, wenn dauerhaft zu wenig gegessen wird, dann ist es für unseren Körper immer eine Stressreaktion. Das heißt, bei Stress macht er nichts anderes, wie eben Cortisol auszuschütten. Beim Cortisol wissen wir zum Beispiel, das senkt die Schmerzschwelle. Das heißt, Schmerzen werden intensiver wahrgenommen. Deswegen ist eben, unabhängig davon, ob es jetzt nur um den Periodenschmerz geht oder nicht, der ist mal wichtig, dass überhaupt eine ausreichende Energieversorgung da ist. Und wenn man das Ganze dann aber weiter spinnt, wenn Cortisol da ist, dann wird unser Körper, vor allem wenn zu wenig gegessen wird, oft eher dazu angeheizt, Kohlenhydrate herzustellen, weil Stress bedeutet für den Körper, ich will Zucker im Blut. Das heißt, was macht er? Er nimmt ein Eiweiß her, wandelt das Eiweiß über die sogenannte Gluconeogenese zu einem Kohlenhydrat um. Und wenn ich dann aber quasi auch das Eiweiß nicht mehr so als Grundbaustein habe für Hormonbildung, dann kriegen wir ein weiteres Problem, weil jedes Hormon besteht im Prinzip aus Aminosäuren, damit die überhaupt gebildet werden können. Da ist es dann beispielsweise auch noch so, dass wenn man jetzt die unterschiedlichen Aminosäuren im Detail anschauen würde, es gibt eine, die heißt Tryptophan. Das ist im Prinzip die Vorstufe vom Serotonin und vom Melatonin. Das heißt, ich nehme auch schon so ein bisschen diese Grundsubstanz weg für die Bildung von den Glückshormonen, wo man auch zum Beispiel wieder sieht, wenn dann weniger Serotonin da ist, das könnte zum Beispiel eher die PMS-Beschwerden verstärken. Also da merkt man oft schon alleine an diesen zwei Beispielen Energieversorgung und Eiweißversorgung schon, was das oft gleich für einen Rattenschwanz im Hinblick auf den ganzen Zyklus mit sich ziehen kann.
Absolut. Und was da aber, glaube ich, auch ganz wichtig ist zu sagen, weil es ja doch diesen Protein-Hype gerade gibt, dass es ja nicht nur darum dann geht, ausreichend Eiweiß zu sich zu nehmen, sondern eben auch, wie wichtig die Kohlenhydrate sind.
Genau, weil was macht der Körper, wenn er zu viel Eiweiß hat, zu wenig Kohlenhydrate? Er wandelt es im Prinzip einfach um, weil er schlau ist. Das heißt, es ist einfach ein teures Kohlenhydrat, was wir da zuführen und eigentlich aber eines, das über andere Konsequenzen, eben Gluconeogenese, was einfach aufwendig ist, geht. Und viele vergessen, glaube ich, auch, dass es ja die Kohlenhydrate sind, die es braucht, damit zum Beispiel gewisse Hormone über die Blut-Hirn-Schranke überhaupt kommen, also sprich eben das Tryptophan zum Serotonin oder damit überhaupt quasi das Eiweiß in die Muskelzelle eingebaut werden kann, braucht es Insulin, also sprich zuerst der Kohlenhydrat, damit überhaupt der Blutzucker raufgeht, damit das quasi reingezogen wird. Das, glaube ich, wird ganz oft vergessen, dass die Kohlenhydrate da so wichtig sind.
Absolut, absolut. Also eben, ich finde den Protein-Hype ja ganz, ganz gut, weil wir endlich einmal was sozusagen schauen, wie können wir mehr in unseren Essalltag von einem Nährstoff reinbringen. Aber eben dieses Bashing von Kohlenhydraten, das ist einfach ja eigentlich absolut unverständlich, weil es eben, gerade wie du gesagt hast, weil wir die einfach genauso brauchen. Und der Körper ja, wir ja, aber wenn der Körper eben aus Eiweiß eben die Kohlenhydrate auch mehr oder weniger herstellen könnte. Aber die Frage ist halt, warum muss es kompliziert machen, wenn es halt einen leichteren, ökonomischeren Weg gäbe?
Genau, ich glaube, es muss nur ganz viel in die Köpfe wieder reinkommen.
Absolut. Jetzt komme ich doch nochmal, schau. Eine Frage noch vielleicht zur Endometriose, weil ja doch der Podcast unverwechselbar heißt und wir uns ja ganz viel mit den Wechseljahren auseinandersetzen. Was verändert sich bei der Endometriose, wenn Frauen eben in die Wechseljahre, also in die Perimenopause kommen? Werden da die Beschwerden automatisch weniger oder besser? Oder ist es zu kurz gedacht? Also, oder aber wenn dann die Menstruation ausbleibt, ist die Endometriose dann weg? Wie schaut es da aus, Theresa?
Das muss man auch wieder eigentlich zerpflücken und eben ein bisschen differenziert sehen. Und ja, mit dem Wechsel, aber eher im Sinne von Postmenopause, wenn dann wirklich keine Periode mehr kommt, werden die Beschwerden meistens besser. Einfach weil ja körpereigenes Östrogen schon viel weniger da ist, die Herde werden nicht mehr so befeuert. Also viele Frauen merken einfach wirklich, dass es dann eben aufgrund von diesen auf dieser hormonellen Herunterdrosselung dadurch eben schon zu einer Beschwerdebesserung kommt in der Zeit davor. Und die Perimenopause ist ja nicht so, dass es jetzt quasi 1, 2 Jahre sind, sondern es kann sich ja wirklich lange auch ziehen. Gerade wenn es zu ganz starken Hormonschwankungen kommt. Also gerade das Östrogen ist ja da sehr wechselhaft, wie es du ja schon vorher gesagt hast, das springt rauf und runter. Und tatsächlich ist es dann eher in dieser Phase sogar so, gerade wenn es eben so Phasen sind, wo die Frauen dann zum Beispiel einmal alle 14 Tage bluten, dann wieder 6 Wochen näht und wirklich so starke Schwankungen drinnen sind, dass das wirklich die Beschwerden auch nochmal verstärken kann, aufgrund von diesem hormonellen Auf und Ab, was da passiert. Also da eben Perimenopause kann eine Verschlechterung sein, muss jetzt nicht zwingend, aber kann Postmenopause eher eine Verbesserung, ähnlich eben wie in der Schwangerschaft, wo auch dann aufgrund von der ausbleibenden Blutung oft die Endometriose wie quasi muss jetzt nicht ausgeschalten sein, das ist jetzt der falsche Begriff, aber halt wirklich auch deutlich in der Symptomatik verbessert dann wird.
Ja, absolut. Danke. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man sich eben, womit man sich auseinandersetzen darf oder soll, dass man halt das auch noch weiß, gerade mit eben einer Endometriose-Geschichte oder einem Hintergrund, dass natürlich die Wechseljahre oder eben die möglichen Symptome dann auch nochmal ziemlich ja, oder, ja, herausfordernd sein können. Also das auf alle Fälle. Theresa, ich konnte jetzt, wie du vorher schon gesagt hast, wenn wir allein nur über Zyklus und Hormone reden oder eben über Unterversorgung und Co., also da konnte man jetzt ja eh, wie du gesagt hast, was, 3 Stunden oder so drüber reden. Mir würde abschließend noch interessieren, so aus deiner Erfahrung, aus deinem Praxisalltag, was ist etwas, wo du sagst, das ist so ein Tipp oder eine Empfehlung, die du jeder Frau gern mitgeben würdest?
Ich glaube, da würde ich tatsächlich eher sagen, gar nicht unbedingt jetzt eine Ernährungsempfehlung, sondern dass es extrem wichtig ist, sich selber wichtig zu nehmen, weil wir Frauen tendieren sowieso schon eher dazu, oft einmal zuerst die anderen, dann erst ich, gewisse Dinge einfach mit sich machen zu lassen, so dieses typische People-Pleasing. Und gerade bei einer Endometriose, wo es halt einfach auch zu gewissen Zeiten im Monat, manchmal auch permanent, einfach zu einer Schmerzveränderung etc. kommt, auch wirklich zu sagen, hey, da ist meine Grenze und nicht weiter. Und das sind meine Bedürfnisse und die dürfen auch erfüllt werden. Und es ist nicht so, dass das von einem Tag auf den anderen so ist. Und das hat auch nichts mit, meiner Meinung nach, mit Egoismus oder so zu tun, sondern eher im Sinne von, ich habe da gewisse Bedürfnisse und die dürfen auch befriedigt werden. Und wenn das einfach mal nur ist, dass ich das nächste Mal, zum Beispiel, wenn ich meine Tage bekomme, tatsächlich mir da wirklich ein bisschen die Zeit rausnehmen, um Yoga, was auch immer, für mich zu machen, also sich selber eben auch wichtig nehmen zu dürfen.
Ah ja, das dürfen wir, glaube ich, groß irgendwo ja, in Großbuchstaben hinschreiben, weil das ja eben für Endometriose gilt, aber wie du richtig, also eigentlich für jede Lebenslage, also eben und für jede Frau, für jede weiblich gelesene Person, weil wir uns da wirklich, also glaube ich, nicht früh genug damit anfangen können, uns eben wichtig zu nehmen, egal in welcher Lebenslage, absolut.
Genau.
Abschließend, jetzt habe ich noch meine letzte Frage an dich. Der Podcast heißt ja Unverwechselbar und ich würde gern von dir wissen, was macht dich denn unverwechselbar?
Das ist eine sehr spannende Frage und über sowas habe ich natürlich nicht nachgedacht, dass du mich sowas auch noch fragen könntest, obwohl ich deine Podcasts ja alle kenne. Was mich unverwechselbar macht, ich glaube, Tatsächlich, wenn ich das jetzt so ein bisschen auf meinen Arbeitsalltag übertragen würde, dann würde ich, glaube ich, sagen, dass ich die Authentizität, schau, dass ich es überhaupt aussprechen kann, dass ich die, glaube ich, auch einfach wirklich lebe. Also ich habe mir von dem entfernt, quasi in der Arbeit in irgendeiner Weise etwas vorgeben zu müssen, wo ich vielleicht gar nicht bin, sondern ich finde schon, dass in meinen Beratungen im Arbeitsalltag, aber auch generell in meinem Privatleben einfach da sehr ehrliche Haltung dahinter ist. Und ich glaube auch, dass das ist, warum ich tatsächlich das Gefühl habe, ich bin in meinem Job einfach total angekommen. Einfach auch die Authentizität, die da dahinter steckt.
Schön, das klingt richtig cool, weil ja, das ist, glaube ich, immer spannend oder halt auch erfüllend irgendwo, wenn eben, so wie du sagst, es spiegelt sich das nicht nur jetzt im Berufsalltag, sondern halt auch so im Alltag, dass du die bist oder du die, ich würde gar nicht sagen, vorgibst zu sein, die du bist, weil eben du bist ja genau du so, wie du bist und eben authentisch und ja, das ist sehr schön, sehr. Sicher sehr coole Sache. Also da, ja, für das, dass du nicht drüber nachgedacht hast, finde ich das eine coole Antwort. Liebe Theresa, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Gespräch, auch für all das Wissen, das du da geteilt hast. Ich habe gesagt, wir geben deine Kontaktdaten in die Shownotes und eben auch den Link zum Buch. Vielleicht nur, weil du vorher gesagt hast, du bist in Wien. Meines Wissens nach aber arbeitest du auch online. Das heißt, wenn jetzt jemand wäre, der sagt, der möchte mit dir zusammenarbeiten, kann man sich gern an dich wenden.
Genau, absolut richtig. Ja, ich sag auch danke für die Einladung. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
Vielen lieben Dank, dass du dabei warst bei dieser Folge von Unverwechselbar. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder auf welcher Plattform du auch immer gerade diesen Podcast hörst, da. Teil die Folge auch gern mit deinen Lieben oder auf Social Media und markiere mich mit @female.food.freedom. Du kannst dich auch gern für meinen Newsletter Kuchen und Komplimente über meine Website anmelden. Und somit verpasst du keine Podcast-Folge mehr. Außerdem versorge ich dich mit News, Fakten, Terminen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperakzeptanz und einen entspannten Essalltag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe.